Edgar Allan Poe, der Goldkäfer. Hey ho, der Kerl tanzt ja wie toll. Er ist von der Tarantel gebissen. Nein, ganz und gar nicht. Vor vielen Jahren begann ich eine enge Freundschaft mit einem Mr. William Legrand. Er stammte aus einer alten Hugenottenfamilie und war einmal vermögend gewesen, aber eine Reihe von Unglücksfällen hatte ihn zu einem Bedürftigen gemacht. Um den Demütigungen zu entgehen, die sein Missgeschick nach sich zog, verließ er New Orleans, die Stadt seiner Vorfahren, und schlug seinen Wohnsitz auf der Sullivans-Insel auf, nahe Charleston in South Carolina. Diese Insel ist ein sehr merkwürdiges Stück Land. Sie besteht fast nur aus Seesand, ist ungefähr 3 Meilen lang und an keiner Stelle über eine Viertelmeile breit. Vom Festland ist sie durch einen kaum wahrnehmbaren Wasserlauf getrennt, der sich durch eine Wildnis von Ried und Schlamm hindurchzieht, dem Lieblingsaufenthalt des Sumpfhuhns. Die Vegetation ist, wie zu erwarten, spärlich oder verkrüppelt. Größere Bäume sieht man nirgendwo. Am Westende der Insel, nahe Fort Moultrie, in der Nachbarschaft von ein paar elenden Holzhütten, die sich einige Charlestoner erbaut haben, um im Sommer den Fiebern und dem Staub der Stadt zu entfliehen, wächst zwar die stachelige Zwergpalme, aber sonst ist die gesamte Insel, mit Ausnahme dieses westlichen Punktes und eines schmalen Streifens harten weißen Strandes an der Seeseite, von einem dichten Gestrüpp der süßen Myrte bedeckt, die die Gärtner Englands so hochschätzen. Das Gesträuch erreicht hier oft eine Höhe von 15 bis 20 Fuß und bildet ein fast undurchdringliches Dickicht, das die Luft mit schwerem Wohlgeruch erfüllt. In den innersten Schlupfwinkeln dieses Dickichts, am östlichen, entlegeneren Ende des Eilands, hatte sich Legrand eine Hütte gebaut, die er bewohnte, als ich durch Zufall seine Bekanntschaft machte. Bald wuchs sich diese zu einer Freundschaft aus, denn vieles an dem Einsiedler weckte mein Interesse und meine Achtung. Er war sehr gebildet und mit ungewöhnlichen Geistesgaben ausgestattet, jedoch von Menschenfeindlichkeit befallen und heftigen Stimmungswechseln ausgesetzt, die ihn zwischen großem Enthusiasmus und tiefer Melancholie schwanken ließen. Er besaß viele Bücher, derer er sich jedoch kaum bediente. Seine hauptsächlichen Vergnügungen waren Jagen und Fischen oder Spaziergänge am Strand und durch das Myrtengestrüpp, auf der Suche nach Muscheln oder Insekten für seine tatsächlich ausgesprochen reichhaltige Sammlung. Bei diesen Ausflügen begleitete ihn gewöhnlich ein alter Neger namens Jupiter, der, obwohl freigelassen, bevor die Familie verarmte, weder durch Versprechungen noch durch Drohungen zu bewegen war, aufzugeben, was er als sein gutes Recht ansah, dienend jedem Schritt seines jungen Massa Will zu folgen. Es ist dabei nicht unwahrscheinlich, dass Legrands Verwandte diese Halsstarrigkeit Jupiters beförderten, um den Umherstreifenden, den sie für nicht ganz richtig im Kopf hielten, beaufsichtigt und beschützt zu wissen. Die Winter auf der Sullivans-Insel sind gewöhnlich sehr milde, und selbst im tiefen Herbst kommt es nur sehr selten vor, dass man heizen muss. Mitte Oktober 1800 gab es jedoch auf der Insel einen ungewöhnlich kalten Tag. Kurz vor Sonnenuntergang bahnte ich mir mühsam einen Weg durch das immergrüne Gebüsch zu der Hütte meines Freundes, den ich seit mehreren Wochen nicht besucht hatte. Ich wohnte zu jener Zeit in Charleston, also etwa 9 Meilen von der Insel entfernt, und die Möglichkeiten, vom Festland auf die Insel und wieder zurückzukommen, waren weit schlechter als heutzutage. Als ich an der Hütte angelangt war, klopfte ich wie gewöhnlich an, und als ich keine Antwort bekam, holte ich den Schlüssel aus seinem mir bekannten Versteck, schloss auf und trat ein. Im Herd brannte ein Feuer. Das war überraschend, aber durchaus angenehm. Ich warf meinen Überrock ab, setzte mich nahe bei den knisternden Holzscheiten in einen Armstuhl und erwartete die Rückkehr meiner Wirte.